Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zur 174. Folge von Sideline, dem USL-Podcast. Und während die halbe Fußballwelt auf die WM zufiebert oder die Saison quasi deswegen umverschoben hat, werden wir uns heute wieder der USL widmen, denn dort wird noch fleißig gespielt und die Liga oder die Ligen machen nicht wirklich eine WM-Pause. Beste Gelegenheit für viele Reisende, die in die USA fahren, sich mal ein bisschen Fußball dort anzuschauen. Und oh boy, haben wir heute wirklich wieder Partien für euch rausgesucht. Von Torregen bis zu, ja, ich würde sagen Platzregen war alles wirklich dabei. Aber wir haben auch wieder ein bisschen News und Kuriositäten im Gepäck. Das heißt, 174 Folgen von Sideline, immer wieder was Neues. Und zum Glück muss ich das nicht alleine durchstehen, denn auch heute ist sie wieder mit dabei, meine bessere Hälfte und auch USA-Reisende, die liebe Anne.
Tut tut, ein Schiff fährt über den Platz.
Ja, dazu später wortwörtlich mehr. Bevor wir in die Spiele gehen, haben wir noch eine kleine Aktualisierung für euch. Denn letzte Woche in der Folge berichteten wir ja, dass es starke Gerüchte gibt, dass das Super League-Team aus Spokane den Arsch zukneifen wird und nicht mehr existieren wird. Und bekanntermaßen gibt es den Podcaster-Fluch. Das heißt, gefühlte 5 Minuten, dass die Folge online ist, passiert dann irgendwas, was man ansprechen wollte. Und in diesem Fall war es natürlich die Pressemitteilung, die genau das bestätigt hat. Also sowohl die USL als auch der Verein bestätigten, dass sich Spokane aus der Super League zurückziehen wird. Es gab das übliche Blabla-Statement der Owner. Aber für euch vielleicht interessant, es gab auch einen Bericht der Spielergewerkschaft, die ein paar Tage später sich gemeldet hat. Und jetzt die Frage an dich, Anne. Was hat die Spielergewerkschaft so gesagt oder was kam dabei raus? Und generell, wie findest du die ganze Angelegenheit?
Ich fange mal mit der letzteren Frage an. Wir hatten es beim letzten Mal ja eh schon andiskutiert und klar, wir finden es absolut nicht gut, weil es viel eher deutlich macht, wie sehr die Liga da noch auf einem sehr, sehr schmalen Fuß steht. Und schmaler Fuß heißt in Form von einfach nur extrem unsicher ist, weil das ist jetzt ein Team, was sich verabschiedet, aber das heißt ja nicht, dass es das letzte Team ist. Während die Liga selbst eigentlich noch im Aufbau ist und eigentlich ja mehr Teams bräuchte, um die Bedingungen als League One oder als erste Liga erhalten zu können oder bestätigen zu können. Von daher ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Aber es ist ja nicht nur unter diesem Aspekt ein schlechtes Zeichen, sondern, und da geht es jetzt schon in die Richtung auch von dem Statement der Spielergewerkschaft, auch für die Fans, für die Mitarbeitenden und eben auch für die Spielerinnen, weil die natürlich jetzt ihre Jobs los sind, beziehungsweise ihr Team los sind, die Fans. Und für die Spielerin natürlich auch eine sehr ungewisse Zeit stattfinden wird, weil wenn sie jetzt beispielsweise mehrjährige Verträge haben, was passiert denn jetzt? Wahrscheinlich werden sie nicht wirklich Geld bekommen oder wenn dann nur sehr wenig. Und alle Spielerinnen müssen jetzt irgendwie versuchen, so schnell wie möglich ein neues Team zu finden. Einige werden es schaffen, aber ich vermute, ein großer Teil wird da am Ende dann das Nachsehen haben. Und das ist natürlich für für alle eine sehr schwere und blöde Zeit. Zumal es ist ja kein neues Problem in den USA. Das sagen sie in dem Statement sogar auch selbst, dass man dieses Phänomen natürlich auch schon kennt. Aber es trotzdem immer blöd ist, wenn diese Situation eintritt, weil man aktuell noch keine vernünftigen Lösungen hat. Das ist ja auch das, worüber die USL-Spielergewerkschaft zuletzt auch mit der USL als solches schon mal stritt. Jetzt nicht mit der Super League unbedingt, aber bis dato gibt es da noch keine vernünftigen Lösungen. Man hat jetzt am Ende einen Kader, der plötzlich vor dem Nichts steht, könnte man sagen.
Definitiv. Was in diesem Statement auch durchkommt, was einfach wirklich unter aller Sau ist, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Es kam dann raus, dass diese Mitteilung von den Ownern oder den Clubverantwortlichen an die Spielerinnen gerade mal irgendwie 3 Minuten gedauert hat, die man sich dafür Zeit genommen hat. Es gab keine Möglichkeiten auf Rückfragen seitens der Spieler. Und die Owner und weiteren höherrangigen Mitglieder des Staffs sind dann danach in den quasi Männerbereich gegangen von Spokane Velocity, die gerade ein sehr gut ausgerichtetes Frühstück zu sich genommen haben, also von einem Catering-Service. Und das ist schon ein harter Tritt in die nicht vorhandenen Klöten. Weil den einem Team sagen, yo, sorry, wir haben kein Geld mehr für euch, ihr seid quasi nicht mehr relevant für uns, sich dafür 3 Minuten Zeit nehmen, dann kommen, lass mal frühstücken gehen mit der Männermannschaft, für die haben wir Bock und auch das Geld übrig, den Catering zu bringen. Ja.
Erinnert mich ein bisschen an Wolfsburg, die damals, war es nicht sogar das Triple, zumindest die Meisterschaft nicht feiern durften, weil das Männerteam um den Abstieg spielte und die Männer sich konzentrieren sollten. Und deswegen durften die halt ihren Titel nicht feiern. So in etwa wirkt das ein bisschen. Aber ja, es zeigt auch, also, das ist keine Überraschung im Frauenfußball, sagen wir es mal so. Wenn man dann zweite oder dritte Rolle spielt.
Das fand ich einfach sehr, sehr deprimierend. Also das einfach zu lesen, das zu haben, meine Fresse.
Respektlos ist es in erster Linie. Also, du könntest ja so viel Respekt haben, dass du einfach an dem Tag auf dieses Frühstück verzichtest und es vielleicht dann einfach am nächsten Tag stattfinden lässt, wenn die Frauen nicht dabei sind, aber den Frauen an der einen Stelle sagen, so, hey, ihr seid raus, ihr seid eure Jobs los und ihr habt jetzt eine ungewisse Zukunft. Und dann einfach rüber zu gehen und da ein hervorragendes Catering mit den Männern zu genießen, da ist definitiv kein Respekt vorhanden.
Gehen wir mal in eine kleine, jetzt nicht zwingend Nachricht, aber eine positivere Szene. Es gab das Spiel zwischen Tampa und Phoenix Rising am letzten Wochenende. Das war sehr torreich, sehr unterhaltsam und das Stadion war in guter Laune. Und da gab es eine Szene, die ich natürlich live gesehen mitbekommen habe, die du dann mit einem Schlafverzögerung auch mitbekommen hast und unbedingt posten wolltest. Und daher, da du so begeistert von der Szene warst, möchte ich dir auch nicht das Glück nehmen, deine Freude über diese Szene mitzuteilen. Also, was passierte bei Tampa gegen Phoenix? Und was sind deine Gedanken dazu?
Also, ich weiß ja nicht, wie warm es an dem Tag war, aber gut, wenn wir in Tampa sind, dann war es wahrscheinlich doch recht warm. Wir haben eine recht große Gruppe an Zuschauern auf der Tribüne, die allesamt oder fast allesamt stehen und ihr T-Shirt in Händen halten und es so, nennen wir es mal, schwingen, wie man es halt so kennt aus dem Stadion. Da kommen auch immer mehr Fans mit dazu, also die Gruppe wächst da auch leicht an. Und man versucht auch, also die Gruppe als solches versucht auch immer mehr Leute mit zu überzeugen, das mitzumachen. Ich vermute fast, es kommt irgendwie aus dem College-Bereich. Und irgendwann schaffen sie es auch den Kommentator, der hinter ihnen, direkt hinter ihnen in der Kommentatorbox ist, zu überzeugen, das Gleiche zu machen. Und nach einiger Zeit passiert genau das dann. Also er zieht das Shirt aus und wedelt es dann auch herum. Ist auf jeden Fall eine sehr witzige Szene.
Ja, das heißt, glaube ich, Tabs off und hat mit so einer, College American Football Geschichte zu tun, dass eben dann im Stadion das mal passiert ist und dann irgendwie sich alle gesammelt haben, die ganze Kurve eben zu füllen mit Leuten, die halt oben ohne feiern und das scheint sich dann irgendwie auf diverse Clubs und Ideen, nehmen wir es mal, übergeschwappt zu haben. Also war jetzt keine Tampa-Only-Geschichte, sondern quasi eine übernommene Sache, die, glaube ich, schon ein paar Jährchen alt ist. Ich muss zugeben, ich bin so ein bisschen gemischt. Ich fand es halt hauptsächlich deswegen lustig, weil man den Kommentator überreden konnte, mitzumachen. Ansonsten bin ich jetzt nicht zwingend der Fan von zu sehen, wenn irgendwelche Kerle ja sich obenrum aussiedeln und im Stadion halt irgendwie anderen ihre teilweise Bierbäuche ins Gesicht halten, weil sie glauben, halt sich irgendwie sonnen zu wollen. Ist nicht meins. Ich fand es halt in der Szene einfach lustig, wenn man dann den Kommentator überreden konnte, der wirklich Lust drauf hatte, aber meinte, ich kann das jetzt nicht machen, ich bin doch im Beruf. Und dann rufen halt die Fans ne, zu ihm halt, zieh dich aus, und dann so, ach komm, ich mach jetzt mit. Das war halt irgendwie ganz lustig zu sehen, dass der Sprung von, ich muss ja eigentlich ein Spiel kommentieren, zu kommen, lass es mal kurz Spaß haben, geklappt hat. Aber ansonsten muss man auch sagen, völlig verdient in der Partie. Also Tampa hat Phoenix wirklich überrollt. Die hätten auch locker noch 5-0, 6-0 gewinnen können. Dass das Stadion da gut drauf war, das passte zum Wetter und zur guten Performance von Tampa, die ja eh einfach krass gut sind dieses Jahr.
Was ja auch mal wieder schön ist. War ja nicht immer so.
Stichwort, ein Team, das sonst immer sehr gut ist und aktuell nicht so gut ist. Lass uns doch mal über Louisville reden. Louisville, unser wundervoller, gefühlt ewig Meister aus der Eastern Conference, die stecken gerade in einer echten Krise fest. Nachdem heraus war, dass Danny Crews den Club als Trainer verlassen wird, suchen sie nach einem neuen Trainer, haben also eine Interimslösung auf der Bank sitzen und haben mit dem Spiel am Wochenende jetzt 3 Pleiten in Folge. Was für ein normales Team halt noch nicht mal ganz so krass klingt, ist halt bei Louisville gefühlt schon die gleiche Menge an Niederlagen, die man sonst in der Saison mit Glück auch hat, jetzt in Folge zu kassieren. Und ich muss zugeben, mit Blick auf die Partie, die wir gleich besprechen wollen, das war interessant anzugucken, aber auch nichts für Taktikliebhaber, sondern eher, wer es wild mag, der guckt die Partie.
Ja, das stimmt. Wenn man sich sowieso mal Louisville ansieht, in den letzten 5 Partien haben sie 4 verloren und eine gewonnen. Darunter war aber auch eine Partie im US Open Cup gegen Houston, wo sie 2-1 verloren hatten. Das war aber auch recht knapp gewesen. Also da hatten sie jetzt noch nicht mal schlecht gespielt, sondern da hatte Houston auch so ein bisschen mehr Glück gehabt. Und im USL Cup hatten sie gegen Union Omaha gewonnen. Auch da recht deutlich mit 1-5. Aber ansonsten, ja, die Ligaspiele liefen so gar nicht gut. Sie haben jetzt dann gegen Miami gespielt. Ich glaube, es gab einen Faktor, mit dem sie einfach überhaupt nicht zurechtkamen. Und das war das Stadion, weil es war einfach keiner da.
Ja, das gute alte Pitbull Stadium, das ja nach dem Sänger benannt worden ist, der 5 Millionen Dollar pro Jahr für die Namensrechte bezahlt. Es waren 712 Zuschauer anwesend. Für Miami nichts Ungewöhnliches. Aber lass uns mal in die Partie reingehen, denn es gab einige Tore und vor allem auch einen doch oder recht überzeugenden Spieler, den man auch aus der Bundesliga kennt. Aber zu dem kommen wir gleich.
Man könnte fast sagen, für jeden Zuschauer gab es ein Tor.
Ja, das stimmt. Beginnen wir mal mit dem ersten Tor in der Partie. Und das war tatsächlich auch echt einfach zu machen. In der 20. Minute gab es einen Spieler von Miami, Romero, der rechts kein Problem hat, erstmal sich bequem am Flügel entlang zu laufen und sich die perfekte Position zum Flanken auszusuchen. Er haut dann von rechts eine Flanke in den Strafraum von Louisville, wo Jürgen Locadia, seines Zeichens Nationalspieler von Curaçao, hochspringt und den Ball ganz bequem reinköpfen kann, zur 1-0-Führung für das Heimteam.
Und 9 Minuten später fiel ein weiteres Tor und das war wieder für Miami. In dem Fall war Turnbridge derjenige, der die Situation einleitete, indem er sehr gut sah, dass Locadia da hervorragend steht. Er passt den Ball in die Schnittstelle, schön in den Lauf am Ende ist es dann quasi nur ein 1:1 gegen den Torhüter, aber noch nicht mal wirklich, der kann gar nicht so schnell reagieren. Also Louisville hat sich da an der Stelle extrem leicht in der Verteidigung ausspielen lassen, weil also die Schnittstelle so aufzumachen, war strategisch nicht gut gewesen, beziehungsweise die Verteidiger haben da einfach überhaupt nicht den Blick fürs Spiel gehabt.
Definitiv. Es dauerte dann noch ein bisschen, bis Louisville selber wirklich mal relevant auf eine Torszene gekommen ist. Und zwar in der 41. Minute haben sie im Wesentlichen das 1:0 von Miami kopiert und spiegelverkehrt gemacht. Es gab eine Flanke und einen Kopfball, nur war es diesmal nicht von der rechten Seite mit der Flanke, sondern von links. Serrano flankt den Ball von links in den Strafraum, Donovan am rechten Pfosten springt hoch und kann den Ball reinköpfen. Und das war dann das 1:2 aus Sicht von Louisville.
Ja, und dann passiert erstmal eine ganze Weile gar nichts mehr. Hast du vor der 77. Minute noch etwas?
Nur, dass sich Eloy Room, der auch früher mal, ich meine, war das Bundesliga? Irgendwo im deutschsprachigen Kenntnisbereich war der mal ausgeliehen. Der hatte eine gute Parade von Miami gehabt, nach einem Schuss von Perez, die er zur Seite klären konnte. Aber ansonsten habe ich außer der 68. nichts mehr.
Genau, in der 77. Minute gibt es nämlich einen hohen Ball in den Strafraum. Und an sich wäre die Situation gar nicht so gefährlich, weil es ist kein Spieler von Miami im Strafraum. Ich weiß auch gar nicht, warum man da geschossen hatte. Weil da war, wie gesagt, weit und breit kein Mitspieler für Miami. Allerdings gab es Kyle Adams. Und Kyle Adams, wir kennen ihn alle, er ist USL-Veteran, eigentlich auch ein sehr guter Spieler. Aber der hat irgendwie nicht den besten Tag erwischt, denn er springt so ein bisschen hoch und will den Ball wieder aus dem Strafraum rausköpfen. Aber er köpft ihn ins Tor. Und dementsprechend Eigentor 3:1 für Miami. Das sah wirklich sehr, sehr unglücklich aus.
Definitiv. Room hatte danach nochmal eine sehr gute Parade nach einem Kopfball von Donovan aus großer Distanz, wo er quasi gegen die Laufrichtung den Ball wegtitschen konnte. Louisville wechselte dann und brachte unter anderem Tolu Chwumni ins Spielchen rein. Und in der 82. hat genau dieser Tolu dann das Türchen gemacht. In dieser Szene, muss man sagen, hat man Louisville, wie ich fand, ziemlich viel Platz gelassen. Die konnten sich am Strafraum den Ball bequem hinpassen. Taylor Davila hat den Ball im Strafraumrand, sieht dann einen seiner Mitspieler links quasi durchstarten und passt den Ball wirklich perfekt zum linken Pfosten und knapp, ich würde sagen, 1 Meter, 1,5 Meter vom Tor entfernt, grätscht Wumi rein und haut den Ball rein zum 3:2 für Louisville. Also zum 2:3 aus deren Sicht.
Ja, hatte ich vorhin über Kyle Adams gesprochen? So sprechen wir nochmal über ihn. Er hat noch eine weitere Szene, die zu einem weiteren Tor führt. Was ja gut ist, so als Verteidiger 2 Tore in einem Spiel, ist ja schon eine ordentliche Leistung. Problem ist auch, wenn es 2 Eigentore sind. Und in dem Fall, naja, ist es quasi 1. Denn wir sind in der 83. Minute. Es steht 3:2. Und dementsprechend ist da eigentlich noch alles offen. Aber er will eigentlich auch relativ ungefährdet den Ball hinter zu seinem Torwart schießen, guckt aber nicht genau, denn sonst würde er sehen, dass dort ein gewisser Lucadio steht. Und der kann eines mich sehr gut und das ist Tore schießen. Der sieht, dass der Ball in den Querpass gehen soll, sprintet dazwischen, schnappt ihn sich und kann das Tor machen. Also für Kyle Adamson gar nicht so gut der Tag, könnte man sagen. Und der endete dann auch 2 Minuten später, er wurde ausgewechselt.
Ja, das war, man könnte fast schon sagen, when playing out of the bag goes wrong, mit dem Rückpass zum eigenen Mann, der halt dann wirklich nicht gut gewesen ist. Aber für Louisville endet die Partie vielleicht nicht schön, aber noch mit einem halbwegs guten Moment. In der 89. Minute, also schon kurz vor der Nachspielzeit, gibt es wieder eine Ecke, diesmal von rechts. Der Ball kommt zum linken Pfosten, wo Donovan hochspringt. Der köpft den Ball, allerdings nicht wie üblich aufs Tor, sondern auf den Boden wo der Ball wie ein Flummi nach oben fliegt und etwas, ich würde sagen, eine seltsame Flugbahn auf die rechte obere Ecke hat. Room springt hoch, kann den Ball aber nicht mehr wirklich mit der Hand wegtitschen, so dass der Ball ein wenig seltsam rechts oben rein kullert, fliegt, wie man es nennen möchte, und damit Louisville zum 3-4 verkürzt.
Er hat quasi über Bodenbande gespielt.
Ja, genau. Unterm Strich muss ich sagen, ja, ich finde Miami diese Saison tatsächlich bisher recht gut. Nicht im Sinne von, ich würde ihnen jetzt zwingend einen Playoff-Sieg zutrauen, aber halt, wenn man überlegt, dass die seit Jahren eine Lachnummer waren, scheint es dieses Jahr wirklich halbwegs gut zu laufen. Und sind ja gerade in der Top 5, meine ich, der Eastern Conference. Klar, nach einem Drittel der Saison noch nicht komplett viel aussagend, aber halt, da haben wir ganz andere Teams, die total unterperformen. Und daher eine gute Leistung von Miami und für mich bisher mit einer positiven Überraschung in der Saison.
Ja, na gut, wenn man ehrlich ist, jede Saison, in der Miami mehr als 3 Spiele gewinnt, kann man schon immer sagen, oder könnte man schon fast sagen, dass man positiv überrascht ist, weil die sonst einfach so extrem grottenschlecht sind. Aber ja, es fällt auf, dass da im Kader offensichtlich einiges passiert ist und dass Miami da weite Schritte nach vorne gemacht hat. Klar, noch kein Top-Team, aber zumindest ein Team, was deutlich interessanter geworden ist und wo es so langsam auch Spaß macht, die Spiele zu sehen. Jetzt müssten das nur langsam auch die Zuschauer erfahren, damit sie ins Stadion kommen.
Definitiv. Ja, ich muss zugeben, kadertechnisch bleibt sich Miami wenigstens treu, denn irgendwie sind die jedes Jahr dabei, den kompletten Kader rauszuschmeißen und sich einen komplett neuen Kader zu holen. Und nachdem sie ja vor knapp 2 Jahren, meine ich, Little Italy waren, mit 12 Spielern aus Italien oder italienischem Bezug und letztes Jahr Argentinien sehr stark im Kader hatten, haben sie dieses Jahr, muss ich zugeben, jetzt nicht die krassesten Namen verpflichtet oder einen krass, ich würde sagen, beeindruckenden Kader. Aber sie haben 2 Spieler geholt, die zur WM fahren und die auch gerade wirklich beim Team für Furore sorgen. Und das sind die schon erwähnten Eloy Room und Jürgen Lokadia, die beiden Spieler von Curaçao mit holländischem Hintergrund. Room spielte für die Columbus Crew in der MLS, habt ihr da also vielleicht schon mal spielen sehen. Und Lokadia war, meine ich, hauptsächlich und in der ganzen Welt unterwegs und ich glaube mal für eine Saison in Hoffenheim ausgeliehen. Daher kennt man den noch irgendwie aus dem Bundesliga-Sumpf. Beide Stammspieler von Miami, beide fahren zur WM. Und Lokadia mischt halt wirklich gerade die Liga auf. Also in der Hinsicht wirklich sinnvolle Transfers.
Was ich finde, was jetzt auch im Kader deutlicher wird, sie haben aufgehört, da wirklich so einen Schwerpunkt auf eine Nationalität zu setzen oder maximal auf 2, sondern haben da versucht, irgendwie einen vernünftigeren Mix reinzubringen. Also es sind sehr, sehr viele Nationen vertreten. Und vielleicht ist das in dem Fall auch der entscheidende Punkt, dass man sich eben nicht mehr so versteift, nur Spieler aus einer Region im Prinzip zu bekommen, sondern da ein bisschen mehr auf die Qualität achtet. Und da scheint es ja dann gerade in eine gute Richtung zu gehen. Wäre natürlich hilfreich, wenn sie da ein bisschen länger drauf bauen könnten. Allerdings ein Lokadia ist erst 32, das geht noch, aber ein Eloy Room ist 37, der kann noch 2-3 Jahre spielen, okay, als Torwart, aber da muss jetzt mehr junges Potenzial auf jeden Fall hinterher.
Ja, ich würde sagen, es ist doch ein guter Schlusspunkt für unseren ersten Take. Wenn ihr die USL auch gerne in den Spielen verfolgt habt, lasst uns doch gerne wissen, was ihr zum aktuellen, ich würde sagen, Hoch vom Miami FC haltet. Generell gerne auch, wie ihr zur Spokane-Sache steht und ob ihr das Spiel von Tampa erlebt habt, wo man kurz das halbe Stadion überspitzt formuliert oben ohne gefeiert hat. Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt eine Pause und gehen danach in 2 weitere sehr wilde Partien mit vielen Toren und auch stellenweise sehr kuriosen Plätzen. Das dann aber gleich bei Sideline, dem USL-Podcast.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch Wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Wir bleiben noch in der USL Championship, springen aber dafür datumstechnisch ein bisschen voraus. Denn aus irgendwelchen Gründen hatte die USL mal wieder Midweek-Spiele. Also Spiele, die irgendwo zwischen Dienstag und Donnerstag stattfinden. Es gab Spiele im USL Cup, es gab Spiele in den jeweiligen Ligen. Und eines davon war eine interessante Paarung. Das schlechteste Team der Liga und auch der Eastern Conference, Sporting Jacks, empfing, könnte man sagen, das aktuelle Top-Team aus der Western Conference, San Antonio. Ich muss zugeben, ich habe auf die Partie nicht groß geachtet zuerst. Ich dachte, komm, ist klar, wird ein lockerer Sieg werden. Aber als dann plötzlich anfing, Tore zu fallen und meine Social Medias davon geflutet wurden, war ich dann doch sehr interessiert. Jetzt, wo wir die Partie nochmal als Highlights-Video nachgesehen haben, würde ich dich gerne fragen, Anna, wie gefiel es dir und ist eins der Trikots was für dich und deine Trikotsammelleidenschaften?
Also fangen wir mal mit dem Letzteren an. Beide Trikots finde ich nicht besonders interessant. Vor allem, also hellblau gegen weiß, euer Ernst? Ich finde es ein bisschen merkwürdig, wenn man auf diese Farbwahl bei einem Spiel geht. Muss ich sein, man könnte da schon auf Farben nehmen, die sich besser unterscheiden. Man kann es zwar erkennen, aber es ist trotzdem unnötig. Ansonsten war das eine sehr wilde Partie, mit der man, würde ich behaupten, auf gar keinen Fall so gerechnet hätte. Ich bin am Ende aber doch froh über das Ergebnis, weil wenn es anders gelaufen wäre, hätte ich es wahrscheinlich doof gefunden.
Ja, das fasst meine Gefühlswelt auch, glaube ich, ganz gut zusammen. Gehen wir mal in die Partie rein und da fiel das erste Tor in der 6. Minute für Jacksonville und war sogar mal kein Elfmeter. Allerdings auch ein bisschen Glück dabei und wir haben einen Finnen, der in Richtung Strafraum rennt und dessen Namen ich garantiert verballhornen werde. Jaskalainen, heißt der gute Mann, kommt von links auf den Strafraum gelaufen, schießt im Strafraum ab. Der Ball wird dann von einem Verteidiger, der dazwischen gerät, so abgefälscht, dass der Ball über den herausstürmenden Sanchez ins leere Tor reinfliegt. 1-0-Führung für Sporting Jacks, ein kurios aussehendes Tor. Aber unterm Strich, kann man durchaus so machen als Stürmer. War jetzt auch nicht komplett schlecht.
Nö, das Tor fand ich sogar auch vollkommen in Ordnung. Und verdient. Jetzt kommen zwei Tore, wo ich sagen würde, die sind okay, aber verzerren vielleicht am Ende ein bisschen das Spiel. Es gibt in der 23. Minute nämlich einen Elfmeter aufgrund eines Fouls im Strafraum. Den fand ich auch okay, den Pfiff. Der war dann auch sicher drin. Allerdings, ich greife mal zuvor, gibt es noch einen zweiten Elfmeter in der 45. Minute und in dem Fall nach Foul durch den Torhüter, der möglicherweise einen halben Schritt zu spät kommt. Der Ball hat zwar den Fuß des Jacks-Angreifers schon verlassen gehabt, aber möglicherweise wird er berührt, möglicherweise fällt er aber auch nur sehr dramatisch. Es ist schwer zu sehen aus diesem Kamerawinkel. Aber so oder so, er weiß in der Situation, was er machen muss, um diesen Pfiff zu bekommen. Und er macht es, weil er wirklich sehr, sehr dramatisch fällt. Ich habe kurz überlegt, ob ich um ihn beten muss. Aber es war nicht notwendig. Und dementsprechend hat man innerhalb von 20 Minuten da 2 Elfmeter gehabt. Weshalb Sporting Jacks da am Ende dann 3-0 führte zur Halbzeitpause. Durch 2 Elfmeter, weiß ich, es macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, gebe ich ehrlich zu. Gerade der 2. Elfmeter. Aber ja, darf dir als, wenn du als Torhüter so rausgehst, dann weißt du im Prinzip auch, was passiert. Gerade dann, wenn es keinen Videobeweis gibt.
Hätte ich nicht besser sagen können. Also passt gut zu meiner Stimmung. In der Halbzeitpause muss es dann einen ziemlichen Anschiss in der San Antonio-Kabine gegeben haben. Denn während Jacksonville irgendwie die Partie mental schon verlassen hatte, kam San Antonio wirklich mit Feuer im Bauch auf den Platz zurück. Und das erste Tor ließ gerade mal 3 Minuten auf sich warten. War jetzt kein schönes Tor. Man sah die Mannschaft von San Antonio um den Strafraum herumtanzen. Mehrere Spieler waren im Strafraum zugegen und stocherten sich den Ball ein bisschen hin und her. Der Russe Irofeev will den Ball zu dem Kollegen passen. Der kommt dann ins Schlittern, schafft es aber den Ball irgendwie zurück zu Irofeev zu passen. Der den Ball dann aus kurzer Distanz, ja, könnte man sagen, mit Wucht und ohne wirklich große Lust, was anderes rauszumachen, ins Tor reinhämmert und damit zum 3-1 verkürzt und vor allem am wichtigsten zur Aufholjagd bläst.
Und genau das passiert nämlich 3 Minuten später. Die Aufholjagd ist eröffnet und das denkt sich auch Sordo. Der steht oder der kommt eigentlich von der linken Seite, hat da ein kleines bisschen Platz, aber es sind durchaus auch Verteidiger in der Nähe. Trotzdem darf er kurz hinter der Strafraumgrenze weiter mit dem Ball spazieren gehen, sucht sich seine Lieblingsposition, von da aus zieht er dann ab. Der Ball landet oben im Winkel, so wie es sein soll, und dann steht es halt 3-2.
Nur 3 Minuten später, irgendwie heute ein Muster, fällt das nächste Tor für San Antonio. Und auch das war, würde ich sagen, wieder wie bei Irofeev. Diesmal war es allerdings der Verteidiger, Akeem Ward, der den Ball nach einem Pässchen im Strafraum zurückbekommt und den Ball auch hier mit ordentlich Wucht ins Tor reinnagelt und damit zum 3-3. Heißt Ausgleich innerhalb von gerade mal 9 Minuten.
Ja, und dann wird's für Sporting Jacks irgendwie ein bisschen bitter, denn in der 78. Minute ist es wieder Sordo, der frei im Strafraum steht. Das sehen seine Mitspieler auch. Und es ist dann recht einfach, er steht in diesem Fall jetzt in der rechten Hälfte vom Strafraum. Der Ball kommt von links außen, einfach mal schön zu ihm rübergepasst. Und ja, er steht wirklich frei da, hat Platz, kann sich da nochmal den Ball zurechtlegen und dann abziehen. 2 Tore für ihn und dann steht es einfach 3-4, nachdem man ja 3-0 geführt hatte zur Halbzeit.
Und dann, nachdem das Spiel gefühlt schon wieder rum war, fiel Jacksonville ein, fuck, wir verlieren die Partie jetzt ja, obwohl wir gerade noch geführt haben. Wir müssen irgendwas machen. Es gab dann noch ein, 2 Schönchen und in der 89. Minute fiel wieder ein sehr einfaches Tor. War jetzt nicht spektakulär, aber wichtig. Und zwar rettet das den Jungs aus Florida wenigstens einen Punkt. Es gibt einen Querpass von links von Armstrong in die Mitte und Pedder schiebt den Ball ganz bequem, ohne Probleme, mittig ins Tor rein und gleicht damit zum 4-4 Endstand aus. Für San Antonio am Ende ziemlich bitter, für Jacksonville irgendwie eine Runde glücklich. Nützt keinem so wirklich was, aber ja, was für eine wilde Partie.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Wie gesagt, ich bin ein bisschen glücklich darüber, dass es dann am Ende nur 4-4 endet, weil wenn Jacksonville an der Stelle jetzt gewonnen hätte mit 2 Elfmetern in dieser Partie, wäre es auch bitter gewesen. Vor allem, es darf dir nicht passieren, dass du so viele Tore dann doch noch kassierst. Von daher, ich glaube, da können alle mit glücklich sein.
Für mich das Bild des Spiels war auch die Szene, ich glaube, beim 3-4 oder beim 3-3, da sieht man den Jacksonville-Keeper am linken Pfosten stehen, wie er wirklich völlig betreten mit dem Kopf schüttelt. Und das fasst für mich irgendwie ganz gut zusammen.
Oh ja.
Wo wir beim Thema Midweek-Spiele sind, aus irgendwelchen Gründen gab es auch in der League One wieder Spiele. Und da gab es heute Nacht, also wir nehmen heute am Donnerstag auf, die Partien waren ja dann natürlich aus Ami-Zeit noch am Mittwoch, gab es die Partie zwischen den Chattanooga Red Wolves und Richmond. Man wusste, dass Richmond bisher noch nicht ein einziges Mal in Chattanooga gewinnen konnte. Nur wussten wir auch, dass Chattanooga, die letztes Jahr ein ziemlich gutes Team waren, dieses Jahr jetzt noch nicht wirklich krass aufgefallen sind und Richmond im Vergleich zu letzten Jahr doch recht okay ist. Ich dachte mir bei der Partie nichts groß dabei, war für mich selber beschäftigt und wunderte mich dann über Memes und über Posts, die ich bekommen habe auf meinen sozialen Netzwerken wie Blue Sky, die mit viel Wasser oder mit irgendwie Wasserball zu tun hatten. Dann sah ich nur das Highlight vom 1:0, musste lachen, hab dann sofort Anne was geschickt. Und als wir die Highlights geguckt haben vorhin, sind wir beide vor Lachen halb aus und vom Stuhl gefallen. Und daher, ja, würde ich sagen, gehen wir in das wirklich sehr kuriose Spiel. Und wie üblich gilt dir das erste Wort. Was blieb dir hängen? Und siehst du die Sache eher mit Humor oder eher so aus, sag mal, verantwortlicher Sicht, was zum Fick ist da eigentlich schiefgelaufen, dass man das Spiel freigegeben hat? Also wo stehst du muttechnisch?
Sagen wir es mal so, wir kommen zu den Wasserballspielen von Chattanooga. Heute im Stadion 1274 Zuschauer, übrigens damit auch mehr als bei Miami. Und ja, also warum wird so eine Partie angepfiffen? Auf dem Platz ist eindeutig erkennbar, dass das Wasser deutlich hoch steht. Es gibt an etlichen Stellen sehr, sehr große, tiefe Pfützen. Und dementsprechend ist klar, der Ball kann da an keiner Stelle laufen. Der wird jedes Mal, sobald er den Ball berührt, auch stoppen. Und dementsprechend ist auch klar, da bekommst du kein vernünftiges Fußballspiel zustande, sondern das ist dann wirklich ein einziges Wasserballduell. Meiner Meinung nach hätte dieses Spiel nicht angepfiffen werden dürfen. Der Platz war nicht bespielbar. Weiß ich nicht. Chattanooga scheint sich darauf irgendwie besser vorbereitet zu haben, weil die durchaus irgendwie, hatte ich so den Eindruck, darauf eher trainiert waren, mit der Situation umzugehen. Richmond wirkte so, als wenn sie da ein bisschen überfordert sind, wie sie jetzt an der Stelle vernünftig spielen sollen. Das ist auch an keiner Stelle irgendwie ein schönes Fußballspiel. Und das ist das Ganze auch wirklich nicht würdig. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben Auf- und Abstieg. Wie willst du denn mit solchen Spielen bzw. Platzbedingungen da Werbung machen? Und wir sind ja hier nicht am Ende der Saison, wo man einfach keine Zeit mehr hat, kurz bevor die Playoffs sind, sondern wir sind noch nicht mal so richtig in der Sommerphase. Das heißt, man hätte dieses Spiel auch verlegen können und vielleicht entweder ein paar Tage später oder zu einem deutlich späteren Zeitpunkt einfach nochmal starten lassen können. Das ist albern.
Was mich vor allem am meisten daran nervt, ist, das ist jetzt nicht das erste Mal. Also Chattanooga war letztes Jahr mindestens, ich glaube auch schon im Jahr davor, für solche Matsch-Regen-Platz-Heimspiele bekannt. Also das müsste der Liga halt auch irgendwie bekannt sein. Yo, die haben da Platzprobleme. Vielleicht sollten wir da mal irgendwas klären, irgendwas festlegen, irgendwie Regeln aufstellen. Und ja, also in der Partie, wie du schon sagtest, da war wirklich überall Wasser bis zum geht nicht mehr. Und ich will nicht wissen, wie angepisst die Spieler am Ende waren, mit Matsch, Wasser und bedeckt zu sein. Und ganz ehrlich, wenn du zur Halbzeitpause bei beiden Teams insgesamt 69 Pässe hattest, sagt das eigentlich einiges aus.
Also, du konntest ja gar nicht passen. Es war ja nahezu unmöglich. Der Ball konnte maximal hoch geschossen werden, damit du eine Chance hattest, dass er irgendwie beim Mitspieler ankommen kann. Aber selbst das hat in vielen Fällen ja gar nicht funktioniert. Also, ein Graus.
Bestes Beispiel, das 1:0. Das 4 in der 4. Minute für die Red Wolves. Und lässt sich eigentlich so beschreiben. Es gab einen Strafraum, einen Stocher im Strafraum von Richmond. Spieler von beiden Mannschaften stochern irgendwie um den Ball herum, erwischen aber mehr Wasser und oder den Matschboden vom Rasen. Der Ball kommt dann irgendwie zu Rupapa Mensah, der den Ball auf Höhe des linken Pfostens mit ordentlich Schmackes in Richtung Tor schießt und dabei mal locker gefühlt 2 Liter Wasser mit ins Tor reintritt. Der Keeper kann da gar nicht viel gegen machen und es steht 1:0 für die Heimmannschaft.
Was man aber auch dazu sagen muss, der Ball lag da schon wieder auch im Strafraum, weil er da wieder versackt ist. Der ist, ich glaube, sogar hoch in den Strafraum geschossen worden, fiel zu Boden und blieb auch genau an dieser Stelle liegen und bewegte sich da nicht großartig weg. Mit nicht großartig weg meine ich, wie du schon gesagt hast, da stocherten etliche Personen auf diesen Ball ein und trotzdem bewegte er sich nicht wirklich. Erst dann, als er Richtung Mensah irgendwie unterwegs war oder er sich besser positionierte. Aber also, ja, Ball fliegt, Ball landet, Ball liegt exakt an derselben Stelle. Und so kann man auch die nächste Szene beschreiben, denn in der 11. Minute passiert etwas Ähnliches. Der Ball wird aus der eigenen Hälfte weit nach vorne geschossen und landet im Strafraum von Richmond. Auch dort bleibt er überraschenderweise einfach liegen. Er springt nirgendwo hin und Gomez ist einfach vor dem Torhüter am Ball und kann ihn dann mehr oder weniger über den Torhüter lupfen. Ist einfach die 2 Sekunden schneller, oder nicht 2 Sekunden, den wirklichen Augenblick ist er schneller da. Ja, der Torhüter ertrinkt nebenbei auch mal kurz, aber ja, der Ball ist im Tor, 2:0. Es ist genauso hässlich wie das Tor davor.
Von Richmond sah man in der Partie offensiv auch wirklich fast gar nichts. Und es gibt so 2 Sachen, die für mich sehr bezeichnend waren. In der 43. gab es den ersten relevanten Torschuss, auch hier wieder aus der Ferne. Von links aufs Tor geschoben, aber gut gehalten vom Torwart von Chattanooga. Und in der Halbzeit wechselt der Trainer von Richmond einen Stürmer aus, und zwar unseren deutschen Tarik Panholzer, um einen weiteren Innenverteidiger einzuwechseln. Und das beschrieb für mich Richmond in der Partie eigentlich ganz gut. Und da er ja stets zur Pause 2:0 für die Chattanooga Red Wolves in einem sehr dürftigen Spiel.
In der 2. Halbzeit geht es direkt weiter in unserer tollen Wasserballpartie, denn niemand schwimmt schneller als Matthew Bentley. Der hat den Ball und schwimmt gemeinsam mit diesem Ball über den Platz. Auch da wieder, der Ball kommt nicht wirklich vorwärts. Er muss halt jedes Mal gefühlt nach einem Meter oder so immer nachtreten. Ist trotzdem schneller als die anderen, das muss man auch anerkennen. Hat dann ausreichend Platz, kann aufs Tor schießen, 3:0. Es ist wirklich nichts Schönes an dieser Partie.
Nee, das beschreibt sehr gut. Ja, und dann ging es weiter in der 58. Minute. Und da sah man wieder Menzer. Allerdings diesmal nicht als Torschütze, sondern als Torvorleger. Er haut von rechts einen Pass in die Mitte rein. Hernandez kommt an den Ball und haut ihn mit einem schönen Schlenzer oben links rein. Auch hier wieder sehr viel Wasser im Spiel. Aber der Schuss war, muss man schon sagen, wirklich gut. Vor allem, weil der Ball ja nicht wirklich gerollt ist. Aber hier auch wieder Querpass, Schlenzer oben links rein, 4:0 für Chattanooga. Und langsam wurde es echt lächerlich.
Ja, zumal ja auch bei dem Tor, wieso kommt diese Torsituation zustande? Weil der Schuss von Menzer an der Strafraumgrenze einfach liegen bleibt und man ihn sich dann da holen kann. Also in einer regulären Partie wäre dieses Tor auf dieser Art und Weise nicht zustande gekommen. Allerdings, man muss auch loben. In der 81. Minute läuft die erste Situation, die man als Spielzug bezeichnen kann, die an Fußball erinnert. Der Ball wird mit kleineren Kombinationsspielen, immer auf recht kurzer Distanz natürlich, nach vorne gebracht. Anschließend gibt es noch einen Querpass in den Strafraum und dort ist Menzer richtig zur Stelle. Der läuft noch an und kann dann aufs Tor schießen. Das war endlich ein Spielzug, worauf wir ja nur 81 Minuten warten mussten.
Ja, und das war es auch tatsächlich mit der Partie. Also ich glaube, Richmond hat noch einen halbwegs okayen Torschuss in der Partie gehabt, der dann vom Keeper von Chattanooga geblockt werden konnte. Ansonsten war von Richmond wirklich gar nichts zu sehen. Chattanooga macht halt irgendwie das, was sie auf dem Rasen können. Und ich möchte wirklich jeden Zuhörer, der mal 5-6 Minuten Zeit im Leben hat, bitten, guckt euch bitte das Highlight-Video an von der USL. Ihr findet es auf dem USL-Kanal auf YouTube, heißt USL on YouTube. Guckt euch Chattanooga Red Wolves gegen Richmond die Highlights an. Wenn die Folge am Freitag rauskommt, ist das Video 2 Tage alt. Sollte also recht schnell zu finden sein. Weil glaubt mir, so gut wie es hier versuchen, euch die Wasserszenen vorzustellen, es kann man nicht beschreiben. Ihr müsst es euch ansehen, weil es war wirklich wild und echt auch ein bisschen beschämend für eine Liga, die eigentlich besser sein will. Und vor allem, naja, wenn das quasi als Vorbildfunktion dienen soll, na gute Nacht.
Das Schlimme ist, ich kann ja Richmond noch nicht mal einen Vorwurf machen, dass sie so gespielt haben, weil man einfach den Eindruck hat, sie kommen mit dieser Platzsituation nicht zurecht. Aber das ist auch vollkommen okay, dass sie nicht damit zurechtkommen, weil das einfach wirklich unter jeder Qualität ist, die man im Profifußball erwarten könnte. Und also klar, es regnet, wobei ich bin mir nicht mehr so sicher, ob es da wirklich die ganze Zeit dann durchgeregnet hatte. Aber das ist jetzt auch kein Starkregen. Wenn die Partie oder wenn es kurz bevor das Spiel angepfiffen wird, angefangen hätte, da wirklich einen Platzregen zu geben und der Platz deswegen sich so voll saugt und nicht mehr ablaufen kann, dann okay, kann man damit leben. Aber in dem Fall, das ist sehr offensichtlich, liegt dieses Wasser da auch schon so ein bisschen. Und es gab keine Not an der Stelle, diese Partie anzupfeifen. An der Stelle von Richmond hätte ich eigentlich eher gesagt, machen wir nicht. Weil das ist, also das ist kein Fußballplatz. Das ist wirklich ein Teich. Ein Teich auf der Wiese.
Das beschreibt sehr gut. Ich würde vorschlagen, dass wir noch eine letzte Pause für heute einnehmen, damit wir A, unsere Gummistiefel ausziehen, unsere Socken ausreden können und zum anderen, um den Damen der Schöpfung noch ein bisschen einen eigenen Bereich zu geben. Denn wir hatten ja die Halbfinals in der USL Super League 25er, 26er Saison in den Playoffs. Heißt, wir stellen euch eine Partie ein bisschen näher vor und verraten euch dann auch noch, um wen es dann im Finale geht. Aber das dann gleich bei Sideline, dem USL-Podcast. Und ja, jetzt erstmal Gummistiefel ausziehen. Und nun springen wir pyramidisch zurück in die Spitze der Schöpfung. Denn es geht in die erste Damenliga im USL-Kosmos, in die USL Super League. Und da möchte ich kurz eine kleine Sache eingehen, die für mich ein bisschen den Status der Liga beschreibt. Denn es kam raus, dass im US-Bereich, also nicht für uns in Deutschland interessant, ein neues TV-Rechte-Paket vergeben worden ist, wo gefühlt sämtliche coolen Frauenfußball-Ligen zusammengepackt worden sind, außer die Super League. Also im neuen CBS-Deal gibt es dann als Beispiel die NWSL zu sehen, die WSL zu sehen, die Frauen-Champions League in Europa, die Serie A, die CONCACAF Frauenwettbewerbe, die UEFA Frauen Weltcup Qualis und so weiter, aber eben nicht die Super League. Und das, finde ich, passt ganz gut, wenn man sonst gefühlt alles mit reinnimmt, außer vielleicht noch die mexikanischen Frauen. Und das, finde ich, passt irgendwie ganz gut, um den Stellenwert der Super League zu nehmen. Hast du irgendwas noch dazu, bevor ich dich jetzt dir gar nicht die Chance gebe, auch was dazu zu sagen?
Es ist ja im Prinzip das, was wir auch die ganze Zeit schon immer sagen.
Ja, ich fand es irgendwie passend, dass man das auch so gesehen hat. Aber ja, gehen wir jetzt ins Sportliche. Am letzten Wochenende gab es die beiden Halbfinalpartien in den Playoffs. Auf der einen Seite gab es Sporting Jacks, die als Neuling gegen Carolina Ascent gespielt haben. Jacksonville hat die Partie dominiert, hatte viele Torschüsse, kam aber nicht an Sidney Martinez im Tor vorbei, sodass die eine gefühlt gute Chance, die drin war, von Ascent genutzt worden ist und sie damit auch ins Finale eingezogen sind. Und jetzt geht es in die Frage, wer wird die andere Mannschaft sein, die ins Finale einzieht? Und da haben wir die Partie für euch zwischen den Giftpferden von Lexington und dem goldroten Pegasus aus Texas, aka Dallas Trinity. Mit welchen Erwartungen bist du in die Partie reingegangen und was war so dein, würde ich sagen, allgemeines Gefühl davon?
Na, meine Erwartung war schon, dass es eine spannende Partie wird, zumal Lexington bis dato erst ein einziges Mal gegen Dallas gewinnen konnte und ansonsten schon recht viele Niederlagen gegen Dallas auf sich nehmen musste. Und sie durften in dem Fall, also Lexington durfte in dem Fall zu Hause spielen. Aber das war ja zuletzt auch keine Garantie dafür, dass sie Punkte bzw. den Sieg mitnehmen. Und ja, deswegen war meine Erwartung, dass es eine spannende Partie wird.
Ich muss zugeben, ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht gewesen bin von der Partie. Aber dafür, dass sie torreicher war als die Partie von Jacksonville gegen Carolina fand ich die sogar noch irgendwie langweiliger. Und passenderweise habe ich auch nur zwei Szenen in dieser Partie in der ersten Halbzeit aufgeschrieben. Und beide hängen unmittelbar miteinander zusammen. Denn in der 38. Minute kriegt Griffith, die Spielerin von Lexington, den Ball im Strafraum per Querpass zugeschoben. Und ihr guter Schuss wird dann von der Dallas-Keeperin zur Ecke geklärt. Und die folgende Ecke gerät dann in der quasi zweiten Chance oder im Nachschuss wieder an Griffith, die den Ball an der Strafraumgrenze bekommt und mit einem schönen Drehschuss unten rechts zum 1:0 für die, wollte ich sagen, Hausherrin trifft, für die Damen des Hauses trifft, für Lexington trifft, sagen wir Lexington.
Viel mehr gab's, fand ich in der ersten Halbzeit wirklich auch nicht. Was mir aufgefallen ist, ich fand, dass Lexington schon auch das dominierendere Team war, beziehungsweise von Dallas nicht wirklich was kam. So, sie hatten mal vereinzelte Chancen, aber auch die waren meistens kaum relevant. Das ist erst im Laufe der zweiten Halbzeit dann ein bisschen besser geworden, aber doch erst zu einem späteren Zeitpunkt. In der 51. Minute fällt ein Tor. Logischerweise, so wie ich es gerade schon angeteasert habe, nicht für Dallas, sondern für Lexington. Und in dem Fall ganz klassisch, so wie man es immer wieder im Training trainiert, der Ball wird hoch in den Strafraum geschossen und Catherine Barry ist an Ort und Stelle, nimmt den Ball via Kopf entgegen, lenkt ihn Richtung Tor und der Ball ist drin. Ist ein sehr schönes Tor und zeigt auch, dass Lexington an der Stelle sehr effektiv ist, aber sich da auch durchaus gute Chancen herausarbeitet. Und wie gesagt, ich finde auch, dass sie da deutlich mehr Druck machen als Dallas überhaupt, die mir, wenn ich ehrlich bin, erst so ab der 80. Minute angefangen haben zu gefallen, weil sie dann mal versucht haben, das Spiel in die Hand zu nehmen und dann doch noch das ein oder andere Tor zu machen.
Ich muss auch zugeben, ansonsten kam mit auch nicht mehr viel in der Partie. Also Dallas hatte halt so ein paar Fernschuss-Chancen, die halt ganz gut aussahen, aber auch nicht krass relevant waren. Also Jasmin Hamid in 48. zum Beispiel mit einem Fernschuss. Dann hatten wir in der 52. noch eine Szene, wo dann der Lexington-Keeperin der Ball durch die Hand rutschte, aber halt dann die Verteidigerin auf der Linie klären konnte. Und dasselbe im Wesentlichen auch wieder in der 89. Also Freistoß, Kopfball, die Keeperin kann klären. Das waren halt alles so Kann-Chancen, aber keine Muss-Chancen. Also an einem glücklichen Tag gehen sie rein, aber eine gute Keeperin überfordern sie jetzt nicht wirklich. Und unterm Strich gewinnt Lexington, weil sie zwei Chancen wirklich trocken genutzt hat. Aber nicht, weil es jetzt wirklich ein krass überlegenes Team war oder sich das irgendwie eine krass überlegene Leistung angefühlt hat. Kann man so machen, aber beeindruckt mich irgendwie nicht. Wäre so mein Spielfazit.
Ja, stimme ich dir zu. Man kann irgendwie feststellen, Dallas hat definitiv zu wenig gemacht, um an der Stelle weiter mitzuziehen. Wir hatten ja letzte Woche, meine ich, auch schon über Dallas gesprochen und da hatten wir ja auch schon kritisiert, sie hatten da zwar gewonnen gehabt, aber auch da zeigte sich schon, wenn sie gegen ein stärkeres Team spielen würden, dass das vielleicht am Ende dann nicht ausreicht. Und man sieht es genau in dieser Partie schon. Und da das K.O.-Rundenspiele sind, bedeutet das natürlich an der Stelle das Aus. Und Lexington steht im Finale und spielt dann jetzt gegen Carolina Ascent. Ich hoffe, dass das eine interessante Partie wird. Lexington war ja die Saison über auf 1, durchaus auch mit einigem Abstand. Carolina Ascent auf 3. Die hatten aber trotzdem auch eine ziemlich gute Saison. Deshalb meine Hoffnung, dass wir da eine spannende und ausgeglichene Partie bekommen.
Definitiv. Also auch meine Hoffnung. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich hoffen möchte, aber es wäre meine Hoffnung. Und die Partie findet Sonntag um 1 Uhr nachts deutscher Zeit statt. Nicht ganz optimal, aber im Vergleich zu manch anderen Partien noch relativ früh am Abend. Wenn ihr also das Finale und einen neuen Meister in der Super League sehen wollt, guckt euch das gerne auf dem YouTube-Kanal der Frauenliga an. Und dort gibt es dann die Partie Carolina zu Gast bei Lexington. Ich denke, Ich werde es wahrscheinlich irgendwie gucken oder zumindest, wenn es spannend genug ist, nebenbei mit den Hearts verfolgen. Aber ganz sicher werden wir nächste Woche bei euch wieder bei Sideline über das Finale sprechen und dann vielleicht auch mal ein kleines Fazit ziehen, was die Saison angeht. Jetzt die wichtigste Frage. Hast du noch irgendwas zur Liga, zur USL, irgendein Gerücht, ein Trikot-Rant, irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
Die zuletzt veröffentlichten Trikots sind langweilig, von daher habe ich nichts weiteres.
Ja, das trifft sehr gut. Es gibt echt viele Trikots, die so Hit und Miss sind. Oder wo man ganz tief in der Lore drin stecken muss, um da irgendwie was sofort toll zu finden. Aber gut, Schönheit liegt ja bekanntermaßen im Auge des Betrachters und wir sind vielleicht auf einem Auge blind oder so. Man weiß ja nicht. In dem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes letztes Mai-Wochenende. Genießt die USL, guckt wie gesagt gerne das Highlight-Video von Chattanooga gegen Richmond an. Weil diese Wasserball-Szenen muss man gesehen haben, die kann man gar nicht so gut beschreiben. Und natürlich dann das Frauenfinale. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es dann hoffentlich wieder wilde Partien gibt, ein paar neue Transfers und vor allem einen neuen Meister oder neue Meisterinnen. Bis dahin würde ich sagen, habt ein gutes Wochenende.
Ciao, ciao.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.